Ute Büsing sagt herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Literaturmagazins im neuen Jahr 2022, ausnahmsweise aus New York City. Heute kommen unsere starken Sätze passend zu meinem Aufenthaltsort, überwiegend von der New Yorker Schriftstellerin Siri Hüstwedt. Außerdem erinnern wir an Joan Didion, Inge Jens und an den Verleger Klaus Wagenbach.
Sie sitzen ja hier in einem linken Verlag, also der ja auch schon seine Erfahrung hat mit der Staatsgewalt. Ich zweifle über, und der Biermann hat ja hier bereits Erfahrung gemacht mit der Staatsgewalt, das heißt über mich. Wir haben ja bereits eine einstweilige Verfügung bekommen seinerzeit, als er die drei Kugeln auf Rudi Dutschke geschrieben hat, also eine Beleidigungsklage von Kiesinger damals, der da angegriffen wurde. Wir haben es ja erlebt, dass bestimmte Schallplattenkonzerne sich geweigert haben, seine Platte zu pressen, und wir mussten dann also als Buchverlag, was ein bisschen komisch ist, einspringen, nicht? Das heißt, das ist das Problem, was jetzt vor ihm steht, wie vor jedem Linken hier. Also heute zum Beispiel in der Zeit lese ich die FAZ, mein Leib- und Magenblatt natürlich, lese da von Herrn Ranitzky, Reich Ranitzky, aber wörtlich, wir haben einen Feind mehr. Und er meint damit Biermann und sagt dann natürlich, also wie sich das gehört, also willkommen, lieber Feind, und jetzt wollen wir mal sehen, wie es... Ja, aber wenn da gesagt wird, wir haben einen Feind mehr, dann werden doch da genau die Violinsaiten, nach denen also die Melodie in den nächsten Jahren gegenüber Biermann aufgezogen werden, bereits gestimmt.
Klaus Wagenbach nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns aus der DDR. So war er, der unbeugsame, dabei stets heitere Berliner Verleger und Zeitgenosse, der im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Mehr dazu dann später in unserem Literaturmagazin.
Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio.
Inge Jens war nicht nur die Ehefrau des streitbaren Publizisten und Rhetorikprofessors Walter Jens, sondern auch eigenständig Literaturwissenschaftlerin, besonders Familie-Mann-Kennerin, Essayistin und Friedensaktivistin. Bei allem stets sachlich und präzise. Ihre unvollständigen Erinnerungen hatte sie bereits mit 82 vorgelegt. Zuletzt trat sie 2016 mit »Langsames Entschwinden« vom Leben mit einem Demenzkranken hervor, ihrem Aufklärungsbuch über die Erkrankung, an die sie Walter Jens verlor. Im Alter von 94 Jahren ist Inge Jens in Tübingen gestorben. Ihre Werke sind bei Rowohlt erschienen. An den Folgen einer Parkinson-Erkrankung ist die autofiktionale amerikanische Autorin und Essayistin Joan Didion mit 87 Jahren gestorben. Sie war eine der Wegbereiterinnen des sogenannten neuen Journalismus in den 60er und 70er Jahren, beobachtete kritisch-solidarisch etwa die Hippie-Bewegung und wandte sich bis an ihr Lebensende mit kritischen Kommentaren gegen die Atomisierung und Sentimentalisierung gesellschaftlicher Prozesse. Ihre Beiträge für The New Yorker und The New York Review of Books wurden von einer treuen Fangemeinde verfolgt. In Sentimental Journeys setzte sie sich zum Beispiel unter anderem hellsichtig mit der Vergewaltigung einer weißen Joggerin im New Yorker Central Park 1989 auseinander, die fälschlicherweise mit rassistisch konnotiertem Medienecho einer Gruppe junger Schwarzer zugeschrieben wurde. Erst 2002, als der wahre Täter gestand, wurden die Central Park 5 genannten Justizopfer, die Jahre im Knast saßen, rehabilitiert. In einem ihrer Romane, Demokratie, nahm sie die zynische Welt Washingtons auseinander. In Deutschland wurde Joan Didion vor allem durch ihr Trauerprotokoll, das Jahr magischen Denkens, nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemannes John Donne bekannt. Gerade jetzt lesenswert sind ihre Essaysammlungen zu Paranoikern und Verschwörungstheoretikern in Kalifornien, dem US-Bundesstaat, in dem sie aufwuchs und später bis 1988 wieder lebte, wie etwa »Das weiße Album«, eine kalifornische Geisterbeschwörung. Sie starb über Weihnachten in ihrem Haus in Manhattan. Auf Deutsch sind die Werke von Joan Didion, wie zuletzt »Blaue Stunden« und »Süden und Westen«, in der Übersetzung von Antje Ravik-Strubel bei Ullstein erschienen. Ich habe große Lust, Joan Didion wiederzuentdecken. Mit ihm konnten die erhofften wilden Leserinnen und Leser der Bücher aus seinem unabhängigen Verlag über Jahrzehnte neue unbekannte Welten entdecken und gleichermaßen an den politischen Kämpfen der jeweiligen Zeit teilnehmen, sich dazu, wie er oder ganz anders als er, in Stellung bringen. Sally Salman erinnert an den liebevollen Verleger und Weltmann mit roten Socken, Klaus Wagenbach.
Wagenbach war der am meisten vorbestrafte Verleger Deutschlands, aber auch Bundesverdienstkreuzträger. Seinen Verlag, der sich die Prinzipien Geschichtsbewusstsein, Anarchie und Hedonismus zum Ziel setzte, gründete Wagenbach 1964 in West-Berlin. Verlag und Person Wagenbach waren und sind nicht trennbar. In den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts galten die Bücher des Wagenbach Verlags als links. Wagenbach hielt Grabreden für Ulrike Meinhof und den italienischen anarchistischen Verleger Feltrinelli. Wagenbach über die turbulente 68er Zeit im Westen.
Hätte es in den späten 60er Jahren keine Studentenbewegung gegeben, wären wir weiterhin so ein Muffstaat der 50er Jahre geblieben.
Geboren 1930 in Berlin-Tegel, absolvierte Wagenbach ab 1949 eine Buchhandelslehre. Dabei entdeckte er die Literatur von Franz Kafka für sich, ein Interesse, das lebenslang anhalten sollte. Im Wagenbach Verlag erschienen auch die Rotbücher und die Bücher des Ostberliner oppositionellen Dichtersängers Biermann. Was die Wagenbachsche Auslegung des Begriffs links erläuterte, als frei von jeglichem stalinistischem Ideologiegerümpel. Klaus Wagenbach hatte seinen Verlag oft durch schwere Wetter zu bugsieren. Kapitalismuskritische Veröffentlichungen brachten ihm eine Reihe von Prozessen vor bundesdeutschen Gerichten ein. Bei Wagenbach erschienen unter anderem auch die Texte von Erich Fried, Deutschland West, und die des Dichters Kurt Bartsch, Deutschland Ost. Nicht erst seit der Hinwendung zum Werk von Pier Paolo Pasolini bildete sich für Klaus Wagenbach, der im Zuge seines Hedonismusprojektes inzwischen zur sogenannten Toskana-Fraktion zählte, eine Vorliebe für die italienische Literatur heraus, was sich im Verlagsprogramm manifestierte. Im Jahr 2002 übergab er die Verlagsleitung an seine Frau Susanne Schüssler. Zur Zukunft des Buches befragt, erzählte Klaus Wagenbach die Geschichte vom Urenkel, der in 30 Jahren auf den Dachboden steigt.
Und dann findet er da so ein seltsames Ding. Es hat vorne so ein Deckel und dann schlägt man es auf, da sind Seiten drin. Und dann hat man ein Buch. Und daneben liegt so eine kleine Plastikschachtel. Das nennt man einen digitalen Datenträger, ne? Das weiß der aber gar nicht. Und vor allem, das Programm ist ja weg längst. Den Server gibt's nicht mehr. Ob es dann noch Strom gibt, weiß er auch nicht. Bücher kann man ja ohne Strom lesen, ne? Also, er wird zum Buch greifen. Das überlebt, diese schöne 2000 Jahre alte Erfindung.
Klaus Wagenbach in einem Nachruf von Sally Salman. Und jetzt zu Siri Hüstwedt. Kurz vor Weihnachten wollte ich die 66-jährige Schriftstellerin in New York City zu einem ausführlichen Gespräch über Leben, Werk und politische Haltung treffen, wie ich es zuvor im Sommer mit ihrem Mann Paul Auster geführt hatte. Wegen der sich hierzulande rasant verbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus haben wir uns schließlich auf eine virtuelle Frage- und Antwort-Session geeinigt. Zunächst wollte ich von ihr, die insgesamt über 20 Bücher übersetzt in 30 Sprachen veröffentlicht hat, wissen, ob es für sie einen Unterschied macht, Gedichte, Romane oder Essays zu veröffentlichen, beziehungsweise wann sie zu welcher Form greift.
My work is actually divided between novels and essays. I did publish one book of poems in 1982. And I've composed some poetry for characters in my novels.
Einen Gedichtband habe ich 1982 veröffentlicht. Jetzt teilt sich meine Arbeit zwischen Romanen und Essays auf. Aber für einige Charaktere in meinen Romanen habe ich durchaus Gedichte geschrieben. Aber Verse machen mich nicht aus. Der Unterschied zwischen Fiktion und Sachbuch dreht sich um die Form und die Stimme. Meine Interessen und Anliegen sind dabei dieselben. Einen Roman schreibe ich immer aus der Perspektive einer anderen Person und meine Charaktere können die Welt entscheidend anders sehen als ich. In einem Roman treffen immer viele verschiedene Stimmen aufeinander. Wenn ich hingegen einen Essay schreibe, repräsentiert das Ich meine Gedanken und mein Leben. Manche meiner Essays sind wissenschaftlicher als andere, abhängig vom Publikum. Wenn ich in einem wissenschaftlichen Fachblatt veröffentliche, kann ich viel Wissen voraussetzen. Für das Lesepublikum muss ich mehr erklären.
It means that I can't assume specialized knowledge, so I have to explain more.
Und sie erklärt kristallklar und gut, die zweisprachig mit Norwegisch und amerikanischem Englisch in Minnesota aufgewachsene Siri Hustvedt, die schon mit 14 Jahren Schriftstellerin werden wollte. In den 80er Jahren zog sie nach New York City. 1982 heiratete sie dort ihren Kollegen Paul Auster. Seit Dekaden wohnen und arbeiten beide unter dem Dach eines typischen Brownstones in Brooklyn. Es sind neben ihren Romanen wie Die unsichtbare Frau, Die Verzauberung der Lili Dahl oder Was ich liebte, vor allem Siri Hustvedts Essays, die ein weltweites Lesepublikum binden und faszinieren. Ihre intensive Auseinandersetzung mit den Neurowissenschaften trägt besondere literarische Früchte wie in Die zitternde Frau, eine Geschichte meiner Nerven.
My reading about neurology actually began when I was in college. I became interested in Christian mysticism and its connection to epilepsy and migraine.
Meine Auseinandersetzung mit Neurologie hat bereits im College begonnen. Ich interessierte mich für christlichen Mystizismus und seine Verbindung zu Epilepsie und Migräne. Das schlug sich in gewisser Weise auch in meiner Dissertation über Dickens nieder. Seit meiner Kindheit leide ich an Migräne. In den 90ern habe ich dann begonnen, die Neurowissenschaften gründlicher zu studieren. Die meisten Neurologen behandeln die psychologischen und die physiologischen Aspekte als zwei getrennte Sphären. Die Embodiment-Theorie der Kognitionswissenschaft geht nun aber, wie ich, davon aus, dass Leibliches und Geistiges zusammengehören. Jetzt gebe ich ein Seminar für Patienten der Psychiatrie am Vail Medical College der Cornell-Universität, in dem sie völlig frei über Arzt-Patienten-Beziehungen und über Empathie und andere Anliegen, die außerhalb meiner Klasse nicht angesprochen werden, reden können. Gerade habe ich die Eröffnungsansprache der Internationalen Psychoanalytischen Gesellschaft gehalten. Leider auf Zoom, aber es war eine große Ehre. Mir geht es immer darum, das Soziale nicht vom Psychologischen und vom Biologischen zu trennen, sondern als Einheit zu sehen und zu verstehen.
The sociological, the psychological and the biological. In fact, these domains overlap.
Untrennbar sind für die Feministin Siri Hustvedt auch Literatur, Fachpublikationen und politisches Engagement verbunden. Mit Paul Auster und der gemeinsamen Tochter Sophie hat sie die Writers Against Trump gegründet, die jetzt als Writers for Democratic Action weiterarbeiten. Für das Versagen in der Covid-Krise mit 800.000 Toten landesweit macht sie vor allem die Trump-Administration mit ihren gezielt gestreuten Lügen verantwortlich. Endlich müsse es jetzt weltweit ein Vakzin geben, um die Pandemie langfristig in den Griff zu bekommen, sagt sie. Doch die Amerikaner seien weitgehend mit innenpolitischen Problemen wie der anhaltenden tiefen Spaltung des Landes auch unter dem neuen demokratischen Präsidenten beschäftigt, so Siri Hustvedt.
The truth is, I think, that most of the country wants the Biden agenda. Even many Republicans want better health care, child credits, etc.
Die meisten Amerikaner stimmen Bidens Agenda zu. Sogar viele Republikaner wollen ein Krankenversicherungssystem, das funktioniert, und sie wollen verbesserte Kinderbetreuung. Solche Maßnahmen sind populär. Die amerikanische Malaise und Teilung ist keineswegs neu, sondern alt. Sie hat nur einen neuen Höhepunkt erreicht, weil wir nie unsere zentralen historischen Verbrechen adressiert haben. Den Mord und Missbrauch an der indigenen Bevölkerung und die Sklaverei. Die amerikanischen Ureinwohner werden immer noch betrogen und ihrer Rechte beraubt. Die Sklaverei setzt sich fort in rassistischen Jim Crow-Sondergesetzen für Schwarze und ungleichen Chancen auf dem Wohnungsmarkt, bei Banken und in Form der überproportionalen Inhaftierung schwarzer Männer. Die sich verändernde Demografie verängstigt einige Weiße. Sie fürchten, ihre Positionen zu verlieren. Der Zuwachs der neoliberalen Ideologie seit den 1970er Jahren hat zur Privatisierung von nahezu allem geführt und dadurch die Werte der Gemeinschaft zerstört. Wir leben in einer Ich-Ich-Ich-Kultur, die scheinbar den Sinn für kollektive Werte verloren hat. Jeder ist ein Verbraucher.
That seems to have lost all sense of the collective good. Everybody is a consumer.
Siri Höstvedt, Feministin, die sie ist, sieht auch die erkämpften Rechte von Frauen wieder gefährdet, wie durch die verschärften Abtreibungsgesetze einiger Bundesstaaten. Sie fürchtet nichts weniger als den Verlust der Demokratie. Zur Ausbreitung von Wokeness, also Wachsamkeit, und Cancel Culture, also Absagekultur, in Amerika hat sie eine deutliche Meinung.
I really want to say very strongly that the reactionary right in the US has been efficient rhetorically. It has effectively labeled the left as cancelers and the purveyors of wokeness, which is now no longer a compliment, but a slur.
Ich möchte hier sehr klar machen, dass die reaktionäre Rechte rhetorisch die Linke effektiv als Canceler diffamiert und für das Durchsetzen der Wokeness verantwortlich gemacht hat. Das ist jetzt kein Kompliment mehr, sondern ein Makel. Dabei ist es die Republikanische Partei, eine größtenteils antidemokratische, autoritative, quasi faschistische Partei, die Gesetze verabschiedet, die Lehrer in der Schule davon abhält, wahrheitsgemäß über Sklaverei und Rassismus zu sprechen, und Bücher verbannt, bei denen Studenten sich unwohl fühlen. Das ist für mich Canceling qua Gesetz. Und die Ironie an dieser Geschichte ist, die Linke hat keine Gesetze verabschiedet, die dieses oder jenes Buch verbieten oder eine besondere Art der Lehre über unsere amerikanische Vergangenheit vorgeschrieben. Wokeness galt mal als Synonym dafür, ein fortgeschrittenes Bewusstsein erreicht zu haben, wie Hierarchien in unsere Machtstrukturen und in das Regierungssystem eingebaut wurden. Kein Zweifel, dass einige Leute der Linken für eine Form der puren, reinen Politik eintreten, die bestenfalls naiv ist und im schlimmsten Fall intolerant. Davon bin ich gewiss kein Fan. Aber die Bedrohung für demokratische Regierungen und intellektuellen Pluralismus kommt im Moment von der weißen Rechten, von den Kräften, die versucht haben, die Republik zu stürzen. Es ist lebensnotwendig, diesen Unterschied im Auge zu behalten. Die Medien haben die Tendenz, das gleichzusetzen. Aber diese beiden kulturellen Kräfte unterscheiden sich sehr.
At the moment, those two forces in the culture are very different.
Im Frühjahr erscheint ihr neuer Essayband von Müttern, Vätern und anderen auf Deutsch bei Rowohlt. Womit sie sich darin auseinandersetzt, beschreibt Siri Höstvedt so.
The main topics are there. Of course, it covers a huge amount of ground. The book opens with personal memories, essays about my paternal grandmother, and my mother, who died in 2019.
Das sind ziemlich raumgreifende Essays. Das Buch eröffnet mit persönlichen Erinnerungen an meine Großmutter väterlicherseits und meine Mutter, die 2019 verstorben ist. Dann weitet sich der Blick auf Menschen, die ich als meine künstlerischen Mütter betrachte. Jane Austen, Emily Bronte und Louise Bourgeois. Dann gibt es einen langen Essay, Was will ein Mann? Eingeflochten sind kurze Stimmungsbetrachtungen von hell bis dunkel. Zum Beispiel darüber, wie die Erinnerungen anderer Leute zu deinen eigenen werden. Und eine kurze Meditation darüber, was es bedeutet, in einem bestimmten Geisteszustand zu sein. Das Buch endet mit einem Essay, auf den ich sehr stolz bin, der aber schwer zu lesen ist. Da geht es um den Foltermord an einem Mädchen in Indianapolis 1965 und darum, wie diese Form der Mobgewalt funktioniert. Denn das Mädchen wurde von einer Frau und einer Gruppe anderer Kinder zu Tode gefoltert.
She was tortured by a woman and a group of children. It was a form of small mob violence.
Gerade arbeitet Siri Höstvedt an einem Roman, der The Haunted Envelope, etwa der verwunschene Umschlag, heißen wird. Und dann geht es mit einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen Essays weiter, die schon länger auf Halde liegen und aus denen sie ein Buch machen will. Siri Höstvedt erscheint auf Deutsch bei Rowohlt. Fehlt uns noch ein erster starker Satz, der hier unser letzter sein soll. Aus gegebenem Anlass entnehmen wir ihn bei Siri Höstvedt und ihrem Essayband »Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen«.
Aussagen von Künstlern über ihre eigenen Werke sind spannend, weil wir etwas darüber erfahren, was sie zu tun glauben.
Und das war sie, die erste Ausgabe der starken Sätze im neuen Jahr 2022. Sie können uns gerne auch auf inforadio.de oder als Podcast auf den einschlägigen Ausspielkanälen nachhören. Beim nächsten Mal begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Nadine Kreuzhaler. Tschüss aus New York City, sagt Ute Büsing.
Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.